Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Atti über Torg und Torg Eternity und deren Unterschiede. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's.
Freut mich, dass wir sie wieder zusammensitzen können, nämlich zum Thema Torg. Hallo Atti.
Grüß dich, hallo. Ich glaube, wir müssen das Ganze mal mit einem Geständnis anfangen. Nein, nicht das, was du vorher erzählt hast, das bleibt unter uns, sondern dass wir schon einmal eine Aufnahme gemacht haben von Torg. Allerdings beim Begutachten der Aufnahme irgendwie dann draufgekommen sein, dass das Thema nicht so wirklich gut erklärt worden ist. Und wir dann entschlossen haben, dass wir das Ganze nur mal gleich machen. Weil Torg zu erklären ist irgendwie schwierig. Ich meine, man kann jetzt sagen, okay, stellt sich vor, ein Magier-Elfen, der neben einem Troll mit, der verseibert ist, gleichzeitig in einer Gruppe ist, das kann man sich vielleicht noch vorstellen, aber dann kommt vielleicht noch ein fliegender Superheld dazu, ein viktorianischer Detektiv, irgendein Echsenmensch aus einer steinzeitreligiösen Kultur und dann wird das Ganze schon ein bisschen so, okay, ja, wie kommt das zusammen, aber im Kontext von Torg hat das alles schon Hand und Fuß, aber es ist zum Erklären dann auch im Rahmen natürlich eines Podcasts, wo man dann vielleicht auch ein bisschen schauen muss, wie man das erklärt, dass das ein bisschen strukturierter ist und nicht in einem normalen Gespräch. Es ist dann natürlich auch ein bisschen dann nochmal herausfordernder.
Und das Wichtigste ist das, der Markus Plötz, der Geschäftsführer für Ulysses, sagt immer, wenn man Zeit hat zu erklären, dann braucht man mindestens einen ganzen Abend, damit man das ungefähr begriffen hat. Wir wollen das natürlich jetzt nicht auf einen ganzen Abend ausbreiten, aber zumindest ein bisschen kompensieren, damit man eine Idee kriegt, worum es bei Torg geht, beziehungsweise wo die Stärken sind und die Einzigartigkeit von Torg.
Genau, und vielleicht ganz am Anfang, da wir die leider mal kurz vorstellen, die an Torg gearbeitet haben, weil das war nämlich auch nicht, Torg war kein Hobbyprojekt, das von so, wie es halt in der damaligen Zeit üblich war, so von irgendwie so Highschool-Studenten oder College-Studenten gemacht worden ist, sondern der Lead-Designer war der Greg Gordon, der an James Bond 007 mitgearbeitet hat, damals sehr beliebtes und auch sehr hochgeschätztes Spiel, war auch bei DC Heroes Hauptdesigner. Und bei allen Editionen von West End Games Star Wars auch dabei. Und hat er dann später die Regeln für Earth dann entwickelt. Der Douglas Kaufmann war der Nächste, der mit dabei war. Der hat an diversen West End Games Brettspielen mitgearbeitet. Zum Beispiel Star Warriors, Arabian Nights und eben auch an Paranoia. Und ist dann aber in die Computerspielbranche gewechselt und hat dann auch dort unter anderem an der Entwicklung von Civilization 1 und 2 mitgearbeitet und dann Alpha Centauri und Alien Crossfire. Der Bill Slavicek war hauptsächlich Herausgeber mal bei der ersten Edition von Star Wars und hat dann später zu TSR gewechselt, wo er dann Alternity gemeinsam mit Rich Baker designt hat und auch das Revised Dark Sun Setting. Also er war so gesehen vielleicht auch da vielleicht unerfahrenere, kann man sagen, jetzt designmäßig zumindest von der Truppe. Christopher Kubasik, den kennt man, glaube ich, vom Namen her, wenn man ein bisschen in der Zeit, so später 80er, frühe 90er, mit Faser zu tun gehabt hat. Zur Zeit seiner Beteiligung an Torg war er bei Faser tätig, hat dort in allen Spielereien von denen bei Battletech, Shadowrun und später an Earthdawn mitgewirkt und hat auch die Hintergrundgeschichte von Earthdawn wesentlich mitgestaltet bzw. entwickelt. Hat auch ein paar Romane geschrieben, darunter das Changeling von Shadowrun. Dann hat es dann nur den Ray Winninger gegeben. Der hat eigentlich noch relativ wenig gemacht zu dem Zeitpunkt. Ist aber dann zu Mafia Games gewechselt, nachdem er bei Torg mitgearbeitet hat. Und hat dort unter anderem Underground geschrieben. Ein wirklich brillantes Rollenspielsystem. Und hat dann weitere Folge für das Dragon Magazin geschrieben und ist derzeit auch der Leiter von der D&D-Abteilung bei Wizards of the Coast seit 2 Jahren oder so. Ja, also wie gesagt, das waren alle schon mal Leute, die da wirklich ein bisschen ihr Handwerk auch verstanden haben und dein System zusammen mit der ganzen Mythologie, die dahinter ist, ziemlich komplexe Entität sozusagen geschaffen haben. Grundsätzlich ist Torg ein Multiversum-Rollenspiel. Das heißt, dass mehrere, nicht nur ein Universum oder eine Realität sozusagen existiert, sondern eben mehrere und diese teilweise auch überlagert interagieren. Wie funktioniert das? Wie ist das? Grundsätzlich wird die Erde angegriffen von so bösen sogenannten High Lords, die ihre eigenen Realitäten sozusagen mitbringen. Das heißt, vor der Invasion werden Agenten losgeschickt, die stecken sozusagen mit sogenannten Stelen ihren Bereich ab. Das ist meistens so in Dreiecksform. Und wenn der Angriff dann stattfindet, wird ein Portal geöffnet, eine sogenannte Mahlsturmbrücke. Und über diese ergießt sich dann, wenn man so will, in diesen Stele markierten Bereich die Realität des Angreifers und überschreibt sozusagen alle kosmischen Gesetze und Naturgesetze des Angriff-Universums. Das heißt, wo vorher, wenn man unsere Erde hernimmt, noch Telefone und Autos funktioniert haben, wenn zum Beispiel ein Kosmos dort angreift, der zum Beispiel eine Steinzeitkultur oder Technologie hat, der funktionieren halt einfach dann diese Dinge nicht mehr. Und es ist nicht nur das, auch je reiner sozusagen dann diese Realität dann wird mit der Zeit, fangen die Dinge auch an, sich zu transformieren und zu verwandeln. Aus dem Auto wird eine Pferdekutsche oder ein Stein, wenn es irgendwie ganz eine ganz primitive technologische Stufe hat. Wie gesagt, jeder Alltagsgegenstand wird langsam zu etwas anderem. Und auch Menschen, das heißt, man vergisst mit der Zeit langsam Sachen. Okay, wie hat das funktioniert? Oder erlangt neues Wissen, wenn der Kosmos neue Dinge mit sich bringt. Das heißt, man weiß auf einmal, wie zum Beispiel Cyberware funktioniert. Man versteht die Konzepte, die sozialen Konzepte und die technologischen Konzepte von einer zukünftigen Welt oder so, oder einer futuristischen Welt. Oder aus unserer Sicht futuristischen Welt. Ja, so in diesen Rahmen muss man das jetzt vorstellen. Und die Spieler sind sogenannte Sturmritter, die den Kampf gegen diese Highlords aufnehmen. Und die können halt eben aus den verschiedensten eben Kosmen kommen oder auch aus eben aus der, wie es so schön heißt, Core Earth, aus der Erde. Also wie mittlerweile ist eine zweite neue Edition, ist es nicht, wird nicht als Remake gesehen, aber es ist einfach eine neue Ausgabe von Torg. Machen wir mal das Alte. Und dann kann man, glaube ich, auf das Neue ganz gut die Änderungen sehen und wie das eigentlich entwickelt hat, weil ich glaube, man kann nicht das Neue besprechen, ohne dass man das, also Torg Eternity, eine neue Edition von Ulysses und die alte von Western Games kann man jetzt eigentlich nicht getrennt voneinander sehen. Das ist, wenn man so auch vor allem ein bisschen Einblick haben möchte, wie die einzelnen Mechanismen oder was funktioniert.
Weil ja die Begrifflichkeiten ja ziemlich gleich sind, was ich mitgekriegt habe.
Genau, richtig. Ja, also wie gesagt, diese ganze Thematik ist ein bisschen schwierig zu erklären und deswegen bitte nicht glaubt dran den Podcast, warten bis zum Ende und dann setzt sich das Bild so schön langsam zusammen. Hinter dem Ganzen steht natürlich auch eine sehr elaborate, sagen wir mal, Mythologie, die geschrieben worden ist damals von Autoren. Die, glaube ich, können wir jetzt hinten noch anstellen. Die ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so wichtig aus diversen Gründen. Die, was auch eminent für das Spielgeschehen oft nicht irgendwie für die Spieler greifbar ist, beziehungsweise auch nicht oft nicht wissen. Und die imminenten Auswirkungen da in dem Sinne wichtiger sind. Und die Auswirkungen sind die, dass diese angreifenden Kosmen, die da wären, das zuerst haben wir mal das Living Land. Auch etwas, was man erwähnen sollte, oder was in dem Kontext ein wichtig ist. Der Bereich eines angreifenden Kosmos auf der Erde wird Reich, also Realm, genannt. Und der ursprüngliche Heimatuniversum wird dann Kosmos genannt. Also das sind so die zwei Begriffe, die Torg da verwendet. Deswegen haben die auch oft zwei Namen. Das heißt, wie heißt der Bereich, den sie eingenommen haben auf der Erde? Zum Beispiel beim Living Land ist es eben das Living Land. Und der ursprüngliche Kosmos heißt eigentlich Takta Kea. Dann haben wir die Cyber Piper Sea, das Nilimperium, Orage und Nippontec, sowie dann Esel auch noch. Kurz eingegangen auf die einzelnen Kosmen. Das Living Land ist von hauptsächlich Echsenwesen bewohnt und mit Dinosauriern auch bevölkerter Kosmos, der von einer Dschungelwelt beheimatet ist, dichter Nebel überall Steinzeit, hohe Spiritualität, Wunder können sehr leicht gewirkt werden. Dann haben wir die Cyber Piper Sea, ist eine Mischung aus ein bisschen kirchlicher Theokratie, Cyberware, das Ganze vermischt in einem sehr seltsamen Paket, aber innerhalb in sich funktioniert es auch wieder ganz gut. Das Nilimperium sind diese Schund-Geschichten-Romane aus den 30er Jahren. Flash Gordon, Buck Rogers, so in der Richtung mit verrückten Wissenschaftlern, großen Helden. Also das ist so diese Realität. Der Oberbösewicht, der Highlord dort, ist eigentlich ein wiedererstandener Pharao. Deswegen hat diese ganze Realität einen starken ägyptischen Einschlag. Es hat die ganzen Fußsoldaten sind schon aus wie alte ägyptische Krieger und Namen, Begriffe, die Ränge, alles drum und dran ist an den angelehnt. Dann haben wir Orange, das ist viktorianischer Horror, kurz zusammengefasst. Ist auch der Kosmos, wo der mächtigste High-Lord herkommt, der Grandman. Und dann haben wir Nippon Tech, das ist, wie Torg rausgekommen ist in den 1990ern, war immer noch ein bisschen so das Schreckgespenst, dass Japan sehr viele Investitionen in Amerika tätig und das Ganze mal vielleicht die Wirtschaft übernehmen könnte und diese Konzernübernahmepolitik, das heimliche Konzernbekriegens, dass das da überhand nimmt. Und es ist eine Realität, die voll ist mit eben diesen Konzernkriegen, große, mächtige Gesellschaften, die halt alles kontrollieren, die mal offen, mal verdeckt Konflikte untereinander austragen, von feindlicher Übernahme bis hin zu Samurai- und Ninja-Truppen, die gegeneinander kämpfen. Sehr niedriger spiritueller Level. Es ist sehr kalte, wenn man so will, Realität. Und dann haben wir natürlich noch Esel, die High-Fantasy-Realität. Alle anderen Realitäten sind entweder Parallelwelten von der Erde oder so Abwandlungen oder normale Häuser, also Planeten mit allem, was halt dazugehört. Esel ist der extremere Kosmos. Das ist wirklich eine Scheibe mit einem Loch in der Mitte, wo die Sonne durchpendelt und einmal die obere Seite, einmal die untere Seite bescheint. Es ist, das ist High Fantasy. Ja, also die gesamte Spanne der High Fantasy, was man halt einfach sich darunter vorstellt, mit den großen Paladinen, eben Magiern, großen, die einzelnen Häuser, die praktisch dies gibt. Diese Kosmen werden alle eben von einem, wie schon erwähnt, von einem High-Lord eben geführt. Der mächtigste auch, wie erwähnt, ist der Gantman von Orange. Und dieser hat allerdings ein Ziel, er möchte Torg werden. Torg ist eine Art Halbgottheit, Gottheit, für dessen Erlangung bestimmte Ziele erfüllt werden müssen. Und zwar muss einmal eine gewisse Menge an einer Energie gesammelt werden, zu der wir gleich kommen, weil das ist eine der Grundlagen von Torg. Dann muss auch zwei andere Bedingungen, die jetzt nicht erwähnt ist, weil das vom Hintergrund her was ist, erfüllt werden. Und diese Wesenheit, wenn diese Ziele erreicht sind, dann steigt man halt zu den Wesen auf. Und das ist halt sein großes Ziel. Und um das zu erreichen, und um diese Energie zu sammeln, an deren die Erde besonders reich ist, hat er dann diesen Plan geschmiedet, dass nachdem er alleine das trotzdem nicht bewältigen würde, weil die Erde so reich an dieser Energie ist, dass das schwierig wäre, das eine durchzuführen, weil halt durch das würde sich die Erde sehr wehren und die Angriff wäre sehr schwierig. Deswegen hat er sich mit anderen Highlords verbündet, und um einen koordinierten Angriff zu machen, damit die Erde einfach so überwältigt wird von den vielen Fronten und dadurch sehr ordentlich wehren kann. Also die Energie, die nicht zurückgewiesen werden kann, so leicht der Angriff. Und dieser Angriff hat dann eben mehr oder weniger gleichzeitig stattgefunden. Es ist auch eine Realität dabei, die dann im alten Torg dann noch zurückgeschlagen worden ist. Das war Tarkhold, eine Realität, die eigentlich der Parallelwelt von unserer Erde ist, ein bisschen in der Zukunft, und wo aber seit dem Antike eine Art Dämonenwesen gegen die Menschen Krieg führen. Und die das aber so auf die Spitze getrieben haben, dass es mittlerweile ein komplettes so nukleare Wüste und überall chemische Waffen, biologische Waffen, also ziemliches Höllenloch geworden ist. Und so ein bisschen Mad Max, ein bisschen so ein Terminator, so in die Richtung und Mischung geht das Ganze eigentlich. Aber die sind im Original, also im ursprünglichen Torg, sind die zurückgeschlagen worden. Und nachdem es handelt mit nämlich Psionikern, das ist in einer der ersten Bücher gleich erzählt. Und ansonsten die Reiche, die jetzt hier sind, die werden eben, wie gesagt, von diesen Highlights geführt. Und dieses, wie ich schon erklärt, dieses Ziel ist einfach da, dass diese Energie gesammelt wird. So, worum geht es? Diese Energie, die wird Possibility-Energie genannt, also auf Deutsch Möglichkeitsenergie, und ist einfach eine etwas Spirituelles, kann man sagen, dass diese Repräsentation von Träumen, von all den Möglichkeiten, sind einfach sind, die Lebewesen oder die ein bestimmte, auch ein Planet nehmen kann. Oder es ist etwas, was man dann, diese Highlight einsetzen, um die Kosmen anzugreifen, die Realitäten anzupassen. Man kann sehr viel mit dieser Energie machen. Logischerweise ist es die reine rohe Stoff der Möglichkeiten und der Träume sozusagen oder der Wünsche auch. Und das ist halt ein sehr mächtiges Instrument. Und wie ich auch eingangs erklärt habe, die Spieler heißen Sturmritter. Und diese werden normalerweise erzeugt vom Universum, unter Anführungszeichen, auch wenn es jetzt blöd klingt, die einfach in einer großen Konzentration diese Energie ausgesetzt werden oder durch einen Moment der, wie es so schön heißt, Moment der Krise, wo einfach ein wichtiger emotionale oder wichtiger Moment in dem Leben dieser Person ist, wo es vielleicht um Leben und Tod geht zum Beispiel auch. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Moment im Leben. Und diese Person, dieser normale, wie es im Spiel so heißt, Ordinary, wird zu einem Sturmritter. Und ab dem Moment hat er die Möglichkeit, diese Energien zu manipulieren aktiv und einzugreifen in das Geschehen und auch die Realität auch zu verändern und anzupassen. Das heißt, es gibt im Spiel eine Spielmechanik, die es erlaubt, wenn man verletzt wird, dass man einen Energiepunkt ausgibt, damit man diese Wunden negiert sozusagen. Das heißt, dass man in das Universum reinblickt, die Möglichkeiten, wie dieser Schuss abgelaufen ist, reinschaut und die beste für sich Möglichkeit rausnimmt und sagt, das ist meins, das möchte ich haben. Und die Kugel hat dann trotzdem vielleicht verfehlt. Diese Energie ist zumindest im ursprünglichen Torg auch gleichzeitig die Erfahrungspunkte gewesen. Das heißt, man hat da während dem Spiel den Einsatz und das Wachsen des Charakters ein bisschen nachher abwägen müssen. Was ist jetzt gerade richtig? Wie manage ich das am besten? Das war ein sehr wichtiges Ding, dass man das machen hat müssen.
Und das Sturmnetz sind ja dann die Spieler im Endeffekt?
Ja, richtig. Jeder Spieler ist ein Sturmritter.
Die haben ja dann im Prinzip eigentlich eine Aufgabe, das aufzuhalten. Werden die durch irgendwen oder irgendwas gelenkt? Oder haben die irgendwas, was wären? Ein Oberbefehlshaber oder sowas, der das koordiniert?
Im ursprünglichen Tag war es so, dass da ein bisschen die Spieler auf sich selbst gelassen waren, weil man halt je nachdem, wie man die Kampagne gespielt hat, angesetzt hat, hat man dann eine Organisation gehabt. Grundsätzlich sind die Spieler aber den eigenen Impuls und den eigenen Ideen gefolgt. Okay, wir möchten das machen, alles drum und dran. Es hat Interaktionen schon mit Organisationen geben können. Es gibt zum Beispiel auch im Nilimperium eine so Heldenvereinigung, die ein Zusammenschluss, die gegen den High Lord dort kämpfen. Von denen sind auch oft, von den Mystery Men waren das genau, die von denen auch oft Abenteueranfänge gekommen sind, mit Abenteuerhinweise oder Möglichkeiten zu einem Abenteuer. Aber so wirklich eine Dachorganisation hat es da so in der Form nicht gegeben.
Das ist vorher so typischerweise 80er, du bist Held, du weißt, was du zu tun hast.
Ja, das war sehr klar einfach definiert. Oder nicht klarer notwendig zu definieren. Was halt Torg ein bisschen ausgemacht hat, ist vielleicht auch was man dem Zeitpunkt erwähnen sollte, weil es auf dem ein bisschen aufbaut. Das eine, es ist wie gesagt 1990 rausgekommen und es hat einige Dinge, die heute zutage vielleicht bei Rollenspielen normal sind oder jetzt nichts Ungewöhnliches sind, hat Torg doch einiges eingeführt oder von anderen Quellen konsequent weiterentwickelt, das so in der Form damals einzigartig war sicher. Das erste war mal die Karten. Das ist etwas, was selbst heutzutage noch eher selten ist. Torg hat, bei Torg waren die Karten ein sehr wichtiger Spielmechanismus, die den Fluss der von Konfliktsituationen gelenkt haben und auch den Spielern Möglichkeiten gegeben haben, Boni zu bekommen und bestimmte Aktionen effektiver und besser zu machen. Gleichzeitig, das nächste, was Torg gemacht hat, ist den Spielern, hängt ein bisschen mit den Karten zusammen, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ins Spielgeschehen einzugreifen. Es hat sogenannte Subplot-Karten gegeben. Wenn man das spielt, zum Beispiel irgendwie Mistaken Identity zum Beispiel, das heißt, dass der Charakter in diesem Abenteuer für irgendjemanden anderen gehalten wird, zum Beispiel für den Erzfeind von jemand anderem gleichlich, oder der Klassiker Romance-Subplot, das heißt, dass der Charakter irgendjemand oder irgendjemand den Charakter mögen wird oder der Charakter, wie auch immer. Das kann man dann, ergibt sich dann durch das, was der Spieler für ein Abenteuer hat, wie er es einbauen kann oder wie auch immer. Kann auch sein, dass der Spieler dann gesagt hat, du, das eine funktioniert da jetzt gerade nicht, schauen wir, dass wir das irgendwie anders mal hinbringen, und der hat dann dafür Possibility bekommen, also quasi XP, okay. Weil das Einbringen dieser Subplot-Karten hat den Spieler natürlich auch Vorteile gebracht, indem er Possibility-Punkte bekommen hat. und auch die Spieler durchbereichert war. Also das hat er beide Aspekte ein bisschen so gehabt. Und deswegen waren die Spieler motiviert, das einzubringen, aber der Spieler auch, weil es natürlich trotzdem meistens interessanter gemacht hat. Und also wie gesagt, diese Beeinflussung der Spieler des Abenteuergeschehens ist definitiv auch etwas nicht so ganz so verbreitetes gewesen, oder direkt mit Mechanismen. Nein. Was halt auch sehr bei Thor wichtig war, ist, dass auch wieder abgeleitet von den Karten gibt es Aktionen, die besonders befürwortet werden vom Deck. Man bekommt einen bestimmten Vorteil, wenn man den macht. Und da sind oft nicht kämpferische Fähigkeiten dabei. Das heißt, es gibt 4 von diesen Interaktionsfähigkeiten und oder 4 Attribute auf die Gängen. Und damit kann jeder auch was beitragen zum Geschehen, aber wenn jetzt vielleicht nicht der große Kämpfer ist, der jetzt in einen Kampf einschreiten kann und meistens dann irgendwo hinter einem Tisch sich versteckt, sondern da gibt es auch immer Möglichkeiten, eben die Spiele einzubinden. Aber auch kämpferische Charaktere haben so ein bisschen die Option, andere Dinge zu machen, als einfach nur blöd drauf irgendwie auf die Gegner einzudreschen. Und von den Mechanismen und über die Karten und vom Spiel ist seine Spieler und die Spieler angeregt worden, das Ganze kreativ und interessanter zu machen einfach. Indem einfach diese Aktionen auch belohnt werden. Das heißt, du machst es, dafür kriegst du zum Beispiel, kannst du Karten ziehen oder kriegst du einen Possibility-Punkt, wie auch immer. Bei vielen Systemen ist es doch so, also da geht das meistens dann doch eher auf das übliche Angriff, Parieren oder wie auch immer, das einfach oft nicht wirklich Sinn macht, andere, auch wenn es cooler dann, Aktionen zu setzen. Und bei Torg wird das aktiv eigentlich von den Spielern eingefordert. Man muss das sogar machen bei den wirklich schwierigeren Kämpfen, dass man auch ein bisschen auf das eingeht, was die Karten dann vorgeben. Und sie wird von dem ein bisschen inspirieren lassen, weil die helfen, den wiederum neue Karten zu ziehen und damit man einen Aktionspool aufbauen kann, der schwierige Kämpfe leichter bestehen lässt. Was Torg noch sehr stark machte, was er in der Form damals oder eigentlich heutzutage noch immer nicht wirklich oft so gemacht wird, ist, wie die Spieler den Verlauf dieses Realitätskrieges beeinflussen haben können. Es hat, ich glaube, monatlich ist es auszukommen, so ein sogenanntes Infiniverse-Update gegeben, oder diese Infiniverse-Newsletters. Und die haben immer wieder neue Gerüchte, neue Abenteuer oder neue Berichte gebracht. Und im Zuge dessen haben die Spieler auch dorthin schreiben können an Western Games und haben sagen können, wie ist das Abenteuer bei einer Ausgänger? Haben die Charaktere das geschafft? Wie haben sie es geschafft? Und so ein Punktesystem geben. Nachdem dann die Autoren dann geschaut haben, okay, das ist geschafft, das ist nicht geschafft, das ist wie auch immer. Und im nächsten Infinity ist dann die Auswertung gewesen. Okay, ja, das ist wahr geworden, das hat passt, das ist geschafft und alles drum und dran. Oder das ist misslungen. Und anhand von dem ist die Welt ein bisschen beeinflusst und dementsprechend weitergegangen. Und das war in der Hinsicht ein sehr neuartiges Konzept, dass das so gemacht wird und dass die Spieler so einen starken Einfluss auf die Entwicklung von dem Ganzen haben. Ist auch diese Realität, die zurückgeschlagen wurde, Starkhold. Die hat aber nur durch das, dass in Romanen so ein bisschen beschrieben worden ist, der eine Dämon, Cyberdämon, das hat irgendwie einige anscheinend eigene Rollenspieler getriggert. Die wollten dann mehr haben, mehr wissen von dem. Und es ist auch nur wegen diesem Spielerwunsch ist auch das rausgekommen, der Quellenband, obwohl das eigentlich Starkhold weg war vom Fenster und auch später dann eingebunden wurde, dann doch zurückgekehrt ist sozusagen. Einfach auch den Grund, weil das dann so ja, wie der Wunsch war. Und also in der Hinsicht hat Torg da schon einige sehr interessante Konzepte eingebracht in den Bereich der Rollenspiele, die sie halt auch entsprechend gut gemacht haben. Fehler hat es auch natürlich einige gehabt, werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Aber die Sachen waren wirklich sehr, sehr cool. Und ich habe auch zum Beispiel am Anfang immer gedacht, Rollenspiele mit Karten, brauche ich nicht. Das ist, das Konzept war irgendwie schon sehr seltsam. Aber wie ich es dann wirklich gespielt habe, hat das alles wirklich Hand und Fuß gehabt. Das hat Sinn ergeben und das ohne Karten, Torg ist einfach nicht das Gleiche.
Ich glaube, man hat auch keinen Vergleich nicht wirklich dazu, weil beim Rollenspiel, wo ich Karten habe, habe ich im Normal für Ausrüstungskarten, Zauberkarten und das war's. Ja. Wenn ich Brettspiele in Wicklumhäfen oder ähnliches, dann habe ich eine KI dahinter, die mein Gegner darstellt. Aber wo ich auch nur veränderte Wahrnehmungen habe, wie der Gegner agiert oder was, das ist ja da eigentlich komplett was anderes. Das ist eigentlich unvergleichlich und vermutlich immer nur einzigartig.
Es gibt Versuche, oder ich habe schon einige andere Systeme gesehen, wo ein bisschen das in die Richtung versucht wird, beziehungsweise wo es Kartendecks gibt, die so etwas Ähnliches simulieren, aber in der Form und Weise, wie es Torg macht, habe ich es eher selten gesehen. Es gibt, wie gesagt, eine Handvoll Spieler, die Ähnliches versucht haben oder gemacht haben, das sehr wohl, wo die Karten notwendig sind zum Spielen. Und Faith folgt mir zum Beispiel ein. Das ist so ein Science-Fiction, so ein Space-Opera-Spiel. Aber es ist nicht so häufig, das stimmt schon.
Weil du hast gesagt, West End Games ist ja da vom ersten.
Genau, West End Games, die sind dann Anfang der 90er schon angefangen, ein bisschen mit Problemchen, Mitte 90er, aus diversen Gründen, über die wir jetzt nicht eingehen. Schlussendlich dann, ja, 98 sind sie dann das erste Mal so in Konkurs. Da haben sie es nur gehabt, dann hat es auch nächste Firma übernommen. Und also es waren, glaube ich, so 2-3 Firmen, die versucht haben, da West End Games bzw. ihre Marken weiterzuführen. Dann ist mal ganz kurz überhaupt nur so ein Lizenzunternehmen gewesen, die Lizenzen einfach vermietet sozusagen. Und schlussendlich beim letzten endgültigen Sterben, das war 2007 oder 2008, da hat dann der damalige Inhaber von den ganzen Marken das dann an Ulysses direkt verkauft. Und Ulysses hat kurze Zeit danach, ich glaube, so angekündigt für 2012, 2014, irgendwo in die Gegend herum, dass eben
voll rauskommt. So
ja, Zeit vergeht.
Zumindest, dass die Marken haben.
14 Jahre, so circa müssen das haben, Ulysses. Ja, aber gut, es hat eine Zeit gedauert, bis das dann wirklich konkret worden ist, dass sie es dann machen, das Ganze entwickeln. Genau. Die dritte Reinkarnation war es von diesem Versuch, das Ganze zu retten. Wobei schon sehr viel reduziert war, muss man sagen, weil schon beim ersten Konkurs, da haben sie ja schon Star Wars verloren. Also das war eine sehr wichtige Lizenz damals, die einen eigentlich auch dann das Klack im Endeffekt gebrochen hat.
Die Mechaniken von der ersten Ausgabe, sprich von West End Games, sind ja mittlerweile ein bisschen anders als die, was wir dann bei Eternity, also sprich bei der aktuellen Version. Was
wir nicht dann wesentlich. Machen. Also die Grundprinzip ist es bei Torg. Man hat eine kleine Tabelle, man hat einen 20-seitigen Würfel. Und das Ergebnis, was man würfelt, schaut man auf der Tabelle nach und bekommt einen Bonus. Der geht von, ich glaube, das niedrigste ist minus 12 und drauf geht es wahrscheinlich offen, bis je nachdem, wie gut man würfelt. Ein 10 und ein 20er wird zumindest von Leuten, die Possibility Energie verwenden können, nochmal gewürfelt. Das heißt, wenn man 10er würfelt auf ein 20-Setting, dann einen 15er hat man insgesamt 25 gewürfelt. Oder wenn man 20er, dann ein 10er und dann nochmal ein 8er, dann hat man dann die 38 gewürfelt. Und diesen Wert schaut man auf der Tabelle nach. Und diesen Bonus, den man auf dieser Tabelle hat, zählt man zu seinem Fähigkeitswert dazu. Und das war's dann auch schon.
Das heißt, das ist grundsätzlich dann gleich geblieben?
Ja, das ist auch gleich geblieben. Die Sache war dann natürlich die, man hat mit Karten dann noch manipulieren können und schauen, okay, das gebe ich noch dazu, diesen Bonus möchte ich noch haben. Oder ich erhöhe meinen Wert um das alles drum und dran. Dann hat man von den Karten noch auch Possibility Energie ausgeben können. Auch selber von der Charakter hat Possibility Energie ausgeben können. Das heißt, je nach Quelle hat man bis zu 3 Possibility-Punkte investieren können in einen Würfel. Einen der Charakter, einen von den Karten und einen, wenn man eine sogenannte Eternity Shard hat. Das sind Splitter eines Gottes, der die im Universum verteilt hat und das sind so in physisch manifestierte Possibility Energie, wenn man so will. Ja, da hat man auf jeden Fall diese 3 Punkte ausgeben können. Das hat man halt relativ, je nachdem, wie man gewürfelt hat, wie viel Energie man zur Verfügung gehabt, das hat man halt dann auch gut würfeln können oder versucht, die schlechten Würfe auszugleichen, man kann die Katastrophen verhindern. Aber im Normalfall hat man halt, wenn man es wirklich geschaut hat, dass man einen Punkt ausgeben hat. Weil man hat versucht, das dann schon so zu machen, wenn man eh schon gut würfelt, dass man es natürlich noch besser macht. Wenn man so wirklich an 6 oder 7 würfelt, dann braucht man nicht viel Possibility-Punkte ausgeben, um das irgendwie zu retten. Das ganze System baut im Prinzip auf dem auf. Man hat seinen Fähigkeitswert, der von dem Attribut und von der Fähigkeit also eine Addition ist. Das heißt, Hausnummer 10 auf Geschicklichkeit und also Dexterity gibt die 3 Werte von Firearms dazu, hat 13 Firearms Grundwert. Und zudem wird dann der Bonus zugezählt. Man muss ja realistischerweise sagen, die durchschnittlichen Würfe, die natürlich einen bestimmten Bereich haben von minus 3 bis da jetzt einmal plus 4, so, das waren so der grobe Bereich, wo man meistens eh war mit dem Boni. Weil 10 ist, glaube ich, 0, bei 12 fängt es aber auch mit plus 1.
Das heißt im Endeffekt, einen Botzer hat es keinen gegeben?
Naja, wenn man ein minus 12 hat auf den Wurf, dann ist das eigentlich eh schon so gut wie ein Batzer.
Also es hat keine deklarative Botzer-Regel
gegeben? Nein, es hat keinen automatischen Fehlschlag gegeben, das nicht.
Heißt, das hat aber dann auch keinen kritischen Erfolg gegeben oder irgendwas
vergleichbar? Ja, wenn du hoch genug würfelst, das war eigentlich. Es hat definitiv keinen fixen automatischen Erfolg gegeben oder automatischen Fehlschlag gegeben. Das ist alles durch die Höhe der Würfe bestimmt gewesen.
Hat es da irgendwelche, weil du vorher schon gesagt hast, es gibt ja genauso beim alten System diverse Schwierigkeiten. War da in puncto Würfeln dann irgendwelche Verteilungsvariationen, Boni-Kombinationen oder was, wo du sagst, okay?
Eine der Dinge, die halt im alten System ein bisschen kritisiert worden, ist das, dass der, je besser du würfelst, also weil der Bonus für den, also als ob man den Fähigkeitswurf schafft, und aber auch für den Effekt herangezogen worden ist. Das heißt, man hat die Verteidigung des Gegners überwunden und wie gut man praktisch der Effekt jetzt ist, wird auch mit dem gleichen Bonus gemacht. Das heißt, egal ob das ein Zauberspruch war, ob das eine soziale Beeinflussung oder ein Schuss mit einer Waffe war, das war immer der gleiche Bonus. Und natürlich ist es jetzt so, wenn jemand sehr hohe Verteidigung gehabt hat, eine sehr hohe Dexterity, der schwer getroffen wurde, das hat man dann einen hohen Bonus gebraucht, um diesen zu treffen. Und dann aber natürlich war dieser hohe Bonus bei dem Schadenswurf natürlich dann dafür verantwortlich, dass diese Charaktere oft nicht viel ausgehalten haben, unter Anführungszeichen. Weil halt, wenn sie mal getroffen wurden, sind, dann war es ein guter Treffer so quasi. Ich persönlich habe mit dem nicht so das Problem gehabt, weil, wie gesagt, diese Charaktere haben dafür eher von dem Vorteil gehabt, dass sie von vornherein schon mal oft viele kleinere Treffer nicht gekriegt haben und dadurch schon mal weniger Possibility ausgeben mussten, unter Anführungszeichen, um Schubwuppen zu verhindern. Und das hat Charaktere, die so agil, so beweglich sind, halt, ja, es ist ein bisschen ein Design-Flaw, sozusagen, oder ein kleines Löchlein. Aber ich habe das damals eigentlich auch nicht so als tragisch empfunden. Wir haben wirklich einen Ninja gehabt in der Gruppe, das war nämlich genau der klassische Beispiel. Wie gesagt, er ist dafür oft aus Situationen rausgekommen, die die anderen nicht geschafft haben und nicht so leicht geschafft haben. Ich kann es zumindest nur aus meiner persönlichen Sicht sehen. Ja, ich weiß, dass das von vielen eben aus dem Grund kritisiert worden ist. Aus der persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass es etwas war, was wir gemerkt haben, aber jetzt im Endeffekt im Spielverlauf jetzt nicht so diesen dramatischen Auswirkungen gehabt hat oder dem Charakter besondere Probleme gebracht hat. Aber ja, es war so, entweder er ist gestanden oder es gelegen. Das waren die zwei Zustände des Ninjas.
Ja gut, das ist eh oft. Auch bei anderen Charakterklassen. Das ist jetzt die Mechanik fast abgearbeitet, oder?
Wir haben den Würfelwurf, wir haben die Karten, die man reinspielen kann. Das gibt natürlich auch einen bestimmten Regelmechanismen, ob man jetzt in einer Konfliktsituation ist, kann auch eine Verhandlung sein, muss nicht unbedingt ein Kampf sein, und ob man außerhalb eines Rundensystems ist. Und ja, wenn man eben die Karten spielen kann, das ist ein wichtiger Faktor, ob man es von der Hand direkt spielen kann oder ob man vorher sich einen Pool aufbauen muss. Und da sind viele Spielereien. Es gibt extrem coole Regeln für Dramatic Skill Resolution, dass halt manche Abfolgen oder so dramatische Fähigkeitswürfe aufgeteilt sind. Aber von den Karten getimed, das heißt, üblicherweise zwischen 3 und 4 Teilen aufgeteilt. Zum Beispiel das berühmte Beispiel Bombe entschärfen, das heißt, das Gehäuse aufmachen, den richtigen Draht suchen, das Ding rausheben und dann den Draht durchtrennen, die 4 Schritte. Und das stellt man sich jetzt praktisch in so einem fahrenden Zug vor, der sozusagen da irgendwie in der Stadt reinfährt und der detonieren soll. Und die Helden müssen die Bombe irgendwie rechtzeitig entschärfen. Und dann, je nachdem, wie die Karten das dann vorgeben, hat man dann die Möglichkeit, bestimmte Schritte zu machen oder nicht. Dann hat man vielleicht einen Nachteil, zum Beispiel der Zug wird kurz durchgeschüttelt oder was auch immer, oder fährt über eine Weiche und dann muss der Spieler nur mal neu anfangen. Und das haben sie eigentlich ganz gut eingebaut.
Das heißt, im Endeffekt pro Kampfrunde, also klassische Spielrunde, Kampfrunde, wie man sieht, dass er jedes Mal, wo man eine Handlung machen würde, wird dann danach eine Karten gezogen.
Genau, es ist generell in der Grundmechanik, das ist, glaube ich, auch so, worauf wir noch nicht gekommen sind, die Kampfrunden oder Konfliktrunden, weil, wie gesagt, ist ja nicht nur für Kampf, werden so eröffnet, dass die Karten auf der einen Hälfte steht, was für ein Spieler, das heißt relevant, und auf der anderen Seite umgedreht, so 180 Grad rotiert, ist dann der Bereich, der für die Spielleiter bzw. für Konfliktsituationen hergebracht wird. Und je nachdem, was gerade da ist, wird vom gleichen Deck eine Karte runtergenommen pro Runde. Und dort steht drauf, ist es eine Standard- und eine dramatische Szene? Wer kommt zuerst? Welche Vorteile hat die jeweilige Seite? Zum Beispiel, dass man einen Würfelwurf dazu addieren darf. Oder dass man zweimal hintereinander drankommt. Oder wie auch immer. Oder eben bestimmte Nachteile halt hat. Und da steht auch drauf, welche Fähigkeit hier einen Bonus hat, im Sinne von eine Approved Action sozusagen. Wenn man die macht, darf man eine Karte ziehen und eine Karte spielen. Ist auch einer der wenigen Mittel, halt eben, wie ich schon vorher erklärt habe, für wichtigeren, größeren Kämpfer, dass man sich ein bisschen Karten ansammelt, dass man die dann alle auf einmal dem Gegner auf den Kopf schmeißen kann. Diesen Bonus, den Bonus, den Würfel, alles drum und dran. Die Kartenregeln, sowohl die Möglichkeiten der Spieler als auch den Verlauf der Runden und auf eine sehr abwechslungsreiche Art und Weise. Die Dramatic Skill Resolution, in unserem Beispiel der einfahrende Zug mit der Bombe, der ist auch über so eine kleine Kästchen geregelt, wo halt eben ein Buchstabe von A bis D steht. Ja, genau, da steht vielleicht zum Beispiel nur entweder alle vier oben oder nur A, B oder nur C, D oder nur vielleicht, es sind meistens zwei Buchstaben. Und diese Schritte kann der Spieler dann in der Runde machen. Wenn er nicht die Schritte macht, bekommt er bestimmte Nachteile, wenn er also aus der Reihe, und es wird immer schwieriger. Und normalerweise muss er halt diesen Schritten irgendwie ein bisschen folgen und schauen, wie er das aufbaut. Dann kann zum Beispiel sein, die Weiche, die ich vorher gesagt habe, dass er durcheinander kommt und die Ding verrutscht und er muss wieder von vorne anfangen. Auf gut Deutsch, er muss einen Wurf machen, ob ihm das gelingt, die Kontrolle zu behalten. Dieser ganze Kartenmanagement und das alles, es klingt jetzt, wenn man nur Würfel gewohnt ist oder dergleichen, das ist ein bisschen aufwendig ist oder wie auch immer, aber es ist ein extrem geniales Tool, um abwechslungsreiche Situationen zu schaffen.
Es knallt im Prinzip vor dir hin, welche Möglichkeiten, dass du nutzen solltest, damit du besser durch die Situation kommst, beziehungsweise auch die Möglichkeiten, die du eigentlich hast.
Naja, es gibt einfach bestimmte Vorteile, wenn du das so machst, wie es auf der Karte mehr oder weniger so angeregt ist.
Aber es heißt
du nicht, musst du es dann machen, aber du kriegst einen Bonus, wenn es das
so. Aber es wird beschrieben, welche Tätigkeit es unterstützen würde, ja. Aber nicht das, du musst dem jetzt nicht draufhauen oder du musst na, dieses oder jenes, sondern wirklich nur die Art und Weise.
Genau.
Im Sinne von, was steht denn da zum Beispiel drauf?
Grundsätzlich steht Flavortext oben zwei, drei Worte, und dann steht da oben Approved Action, Attack oder Approved Action, Taunt oder Trick oder Test oder wie auch immer.
Okay.
Oder was auch immer die jeweilige Fähigkeit ist. Gibt auch Approved Action Attack, das ist dann für die ganzen Kämpfer die geniale Lieblingskarte. Ah, ich kriege Approved Action Attack. Ja, aber das ist halt einfach dann das, dass das einfach ein bisschen eben angeregt werden soll, dass man da.
Und man muss es halt nicht machen, man hat halt nur die Möglichkeit,
genau, was
man nimmt und man.
Es ist kein Zwang.
Man,
aber wie schon gesagt, man erhält natürlich einen entsprechenden, nicht unsubstanziellen Bonus, dass man nämlich eine Karte ziehen kann. Und das ist in einer Situation in Torg oft nicht wirklich.
Und was ist dann auf der Karten drauf? Also die Karten, die du dann ziehen kannst, was hat's?
Es ist die Spielleiterseite, beziehungsweise die Seite, die den Rundenflow reguliert.
Den Ablauf.
Ja, auf der Spielerseite steht zum Beispiel oben Presence. Plus 3 auf Charisma, Spirit und was war das andere? Perception? Nein, ich glaube nicht. Nein, es waren immer nur 2. Spirit und Charisma zum Beispiel. Oder Adrenalin gibt da Stärke und auf Dexterity was dazu. Lauter so Sachen. Also oder plus 3 auf Bonus von ihnen Aktion. Oder du Second Chance, du darfst einen Wurf nochmal neu würfeln. Oder du darfst einen Possibility-Punkt ausgeben, zusätzlich zu deinem, was der Charakter ausgeben kann. Und so weiter und so fort. Man hat immer nur eine Karte spielen können. Man hat aber auch in einmal pro dramatischen Szene oder Szene war es, hat man alle Karten ausspielen können, die im Pool waren. Wie gesagt, von der Hand darf man in einer Situation nicht, sondern man muss zuerst das runterspielen und aus dem Pool dann rausgeben. Und wenn wir gerade dabei sind, also so Möglichkeiten geben, wenn zum Beispiel NPC eine Interaktion schafft, zum Beispiel den Spieler irgendwie beleidigt, also mit Taunt oder mit Trick oder wie auch immer, dann verliert der Spieler Karten aus dem Pool. Also, wie gesagt, da hat es dann sehr nette, interessante Mechanismen gegeben. Dieser ganze Ablauf, haben wir gesagt, genau, den diese Karten ermöglichen, der hat das ganze Spiel schon wirklich sehr besonders gemacht oder macht sowas zum Beispiel Besonderem. Das ist einmal das Grobe vom System, was man jetzt eigentlich wissen müsste, was das Besondere ist. Der Rest ist jetzt eh nichts Tragisches. Es gibt ein Magiesystem, es gibt ein System für Cyberware und für Wunder und für diverse andere Geschichten. Und das Magiesystem ist meiner Meinung nach eines der wirklich besseren. Sehr cool gemacht von dem, wie es die Idee dahinter, die Philosophie dahinter und wie es funktioniert. Extrem geil, also für Magier sehr zu empfehlen, das System.
Inwiefern?
Es gibt immer mehrere Arten von Magie. Du hast Alteration, Veränderung, Occultation, Magic, Conjuration und Divination. Das sind aber die vier großen. Es gibt dann noch andere Arten, auch von anderen Kosmen. Es gibt zum Beispiel die Mathematik-Magie im Nil-Imperium. Ja, die Engineering-Magie und diverse andere so exotischere Sachen. Aber die vier großen sind einmal eben diese Art von Magie. Das ist einmal die Grundfähigkeit. Zu der wird so ein Attribut gezählt. Mhm. Und dann gibt es noch die einzelnen, diversesten magischen Wissensfähigkeiten, die in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. In die Elemente, in die Essenzen, was ja alles drum und dran. Zum Beispiel gibt es eben natürlich, schon erwähnt, die Elemente. Dann gibt es Fog, also Menschen, dann gibt es Tiere, dann gibt es grundlegende Essenz wie Licht, Schatten und dergleichen und drum und dran. Und je nachdem, wie man das kombiniert, nicht unähnlich wie in Asamaika das funktioniert, eben mit dem Erschaffen Feuer zum Beispiel oder mit dem Verändern Luft, wird das hier zusammen kombiniert. Das heißt, wenn du Alteration und Fire hast, den Altered Fireball oder Conjuration und Entity, kannst du zum Beispiel irgendwas beschwören. Und die ganzen Sprüche erfordern ein gewisses Maß an Wissen. Das heißt, du musst, wenn du in einen Spruch, wenn man sieht, du brauchst zum Beispiel, muss Apportation Magic, also das Attribut plus die Fähigkeit der Add, einen bestimmten Wert haben, damit du es überhaupt lernen kannst, beziehungsweise sprechen auch. Dann hat jeder Zauberspruch eben diesen Wert und einen Effekt natürlich und einen sogenannten Backlash. Das heißt, der ist üblicherweise höher ein bisschen angesetzt, wie das, was man für die Durchführung von dem Spruch braucht. Und je höher du würfelst, umso weniger Nachteil und Erschöpfung kriegst du von dem Spruch. Das heißt, wenn du zum Beispiel Hausnummer Bullet zum Beispiel machst, das beschleunigt eine kleine Kugel auf Geschossgeschwindigkeit von einem Gewehr ungefähr, von der Stärke her, dann hast du, ich kenne die Werte jetzt nicht mehr ganz genau, ist ja wurscht, er hat meinetwegen einen Effekt von, der Erfordernis von 10, das heißt, du musst Alteration und Apportation und Metal auf 10 haben und Backlash hast du zum Beispiel 15. Das heißt, du kannst den Spruch sprechen, Difficulty, das sollte ich vielleicht auch sagen, das heißt, die, was weiß ich, bei 8 liegt oder so. Das heißt, du kommst über 8 drüber, würfelst zum Beispiel 12, hast dann locker geschafft, aber den Backlash hast du nicht ganz geschafft um 3. Das heißt, du schaust auf der Tabelle danach, auf der Verletzungstabelle, welche Nachwirkungen, Auswirkungen du hast, möglicherweise Schockpunkte. Wenn du aber einen Spruch nicht wirklich komplett verhaust, kann es auch sein, dass du physischen Schaden nimmst, dass du wirklich Wunden kriegst. Bis halt zum, wenn es ganz extrem wieder zum Ableben, weil wenn es keine Possibilität auch immer ist, kann, da muss man halt ein bisschen entsprechend aufpassen mit sehr schwierigen Sprüchen. Aber es gibt keine Magiepunkte, gleich alles drum. Das ist wirklich ein extrem elegantes und wirklich sehr cooles System, was das anbelangt. Wunder funktionieren auf ähnliche Art und Weise, nur haben sie keinen Backlash. Die Mechanismen sind so ähnlich, aber nicht ganz so.
Finde ich echt gut, ja, weil bei vielen Systemen ist es ja so, da gibt es ja einen Energiepunkt aus oder was. Das widerspiegelt ja nicht wirklich das Thema.
Naja, es ist. Ja. Wie funktioniert Magie? Also das,
ja.
Aber.
Nein, das war eine Episode für sich, aber grundsätzlich finde ich Systeme, die nicht unbedingt die Bestrafung, weil die Möglichkeit geben, dass du doch hin und wieder daran erinnert wirst, dass Magie nicht einfach nur da ist und einfach benutzbar ist, sondern ja. Machtvoll ist und Auswirkungen haben kann.
Ja, das magische System gefällt mir recht gut.
Nur mal ganz kurz zu den Storm Knights.
Ja.
Ist eigentlich ein klassenloses System dann im Endeffekt?
Grundsätzlich ja. Es hat dann übernommen von Star Wars, hat Western Games hier dann, was auch dann später von Shadow übernommen worden ist, sogenannte Templates geben. Es gibt zwar Regeln, wie man von Grund auf einen Charakter erschafft. Die grundlegende Idee ist dahinter, dass man ein Template hernimmt, das einem gefällt, und das nur die Fähigkeiten ein bisschen ausfüllt, ein paar Werte, und das war's, fertig. Aber die Attribute, die Hintergrund, die Geschichte im Groben, alles drum und dran, das ist mehr oder weniger von dem Charakter schon übernommen. Und genauso ist hier bei Torga. Also du hast in jedem Buch, in jeder Erweiterung, möglicherweise einige von diesen Templates, und da kann man es nach herzenlos aussuchen. Ich habe ja letztens einmal ja so ein Dokument zusammengestellt für meine Gruppe. Da waren einige dabei. Also da gibt es wirklich für jeden Geschmack, kann man sagen, eigentlich was von eben je nachdem von aus welchem Kosmos die kommen oder von Core Earth, wie auch immer. Und geht auch grundsätzlich auch, wenn man ungefähr ein bisschen weiß, was man will, auch recht schnell. Gut, bei Torg, wenn man das noch nie gespielt hat, dann wird es ein längeres aussuchen. Aber grundsätzlich ist das keine Hexerei.
Gut, dann haben wir die erste Ausgabe mehr oder weniger im Groben überflogen. Oder gibt es nur irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt einzigartig für Torg?
Naja, relevant? Wie gesagt, bei allen Vorteilen, bei allen guten Sachen hat Torg natürlich auch einige Problemchen gehabt. Eben wie dieser zum Beispiel Effekt, dass halt eben, wie wir besprochen haben, dass du zu gute Würfe dann für einen beweglichen Charakter mal schnell mal zu Problemen geführt haben. Ist auch natürlich, dass die Possibility-Energie gleichzeitig die Erfahrungspunkte waren. Das ist natürlich, wenn man zu viel davon ausgibt, stärkt man nicht so viel und kommt öfter dann in die Situation. Also es hat vielleicht bei manchen Gruppen, bei manchen Spielern vielleicht ein bisschen zu Problemen geführt.
Das heißt, man hat halt dann die Punkte, die Möglichkeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, gehortet und eventuell einen Gegner halt dann nicht umgehauen oder nicht erledigt.
Ich hab's immer als interessanten Aspekt gefunden, dass man es abwägen muss. Okay, was ist mir jetzt wichtiger? Wie mache ich das? Aber es hat vielleicht einen Kritikpunkt gewesen, dass das ein bisschen ein Problem macht, weil eben dann mit anderen Aspekten, dass manche Sachen sehr nicht gut balanciert waren, dass man sehr mächtig werden kann und das dann noch mehr das Ganze verstärkt. Und generell ist auch einer der Punkte, die halt beim Altsystem ein bisschen angemerkt waren, dass du mit ein paar Tricks halt sehr gute, mächtige Charaktere dann irgendwie zusammenbringst. Aber das ist bei jedem Rollenspiel Sache des Spielers, dass das entscheidet und sagt, das machen wir anders, weil das ist nicht so optimal für das Spielgeschehen, wenn wir das so lassen. Das, also ja, ich persönlich habe nie irgendwelche Probleme gehabt. Aber natürlich, mit Regelfuchsen hat man jedem System ein Problem. Das ist, wenn man sich gewähren lässt, sage ich jetzt einmal. Wie gesagt, das muss man dann für jede Gruppe für sich selbst dann irgendwie ein bisschen entscheiden, aber das letzte prüfende Auge des Spielers sollte also trotzdem dabei sein, weil auch Designer Fehler machen und man kann trotzdem sagen, ja, es ist, die Regel ist da, aber das war vielleicht auch nicht so gut getestet. Wie auch immer, es machen ja doch auch nur Menschen und allem drum und dran. D&D in seiner dritten Edition war wirklich ziemliches komplexes Gewusst. Torg ist natürlich auch kein, von den ganzen Dingen, die zusammenspielen und allem drum und dran, ist natürlich auch ein sehr komplexes Regelwerk. Ist natürlich dann schon ein Splitter gefragt zu sagen, und, ja, nein, das führen wir nicht, oder nein, das lassen wir, oder das dringen wir in eine bestimmte Richtung. Und was natürlich auch noch war, ist, dass bestimmte Reiche nicht so optimal waren. Also zum Beispiel das Living Land war eben, wie ich erwähnt habe, hat ja so einen permanenten Dauernebel gehabt, der die Sicht nur dann erlaubte, wenn man ihn ein bestimmtes Wunder kennen hat. Und im Endeffekt war das einfach so eine öde Nebelpartie, die dort wollte eigentlich eh keiner hier, was fängt man dort an? Während andere, zum Beispiel, naja, Esel oder Cyberpeppers ist sogar, oder das Nilimperium, das waren ganz andere Ideen. Orange wollte man nie, weil das war, da ist man gleich gestorben. Und Nippon Tech war auch eher so, ja, okay, was fangen, also, das ist auch so, ja, okay. Vielleicht für manche Spielergruppen, die es natürlich interessant gefunden haben. Aber es hat einfach der Grund, warum man irgendwo hingeht, also, ich war gerade bei Living Lands sehr niedrig, also, das war sehr uninteressant, alles in allem, für viele Spieler. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch in meinen Gruppen war Living Land nicht eines der favorisierten Gegenden. Das war so einfach aus bestimmten Designentscheidungen heraus auch. Da ist halt natürlich dann auch der Spieler ein bisschen gefragt gewesen. Ich habe zum Beispiel auch das mit dem Nebel mal ignoriert. Also ein paar Sachen habe ich dann schon angepasst und gesagt, das ist einfach ein viel interessanteres Spielen und Erleben von allem. Und ja, so ein paar andere kleine so Anpassungen. Aber es sind trotzdem Dinge gewesen, die halt praktisch angemerkt worden sind, kritisiert worden sind und wo halt einfach Torg auch deswegen, weil es auch sehr damals doch ein bisschen ein Mischenprodukt war eben mit diesem Multiversum und so, ist es dann auch nicht so erfolgreich gewesen wie zum Beispiel Rifts, das auch zwar ein Multiversum-Spiel ist. Ich finde auch technisch und von allem drum und dran ein bisschen nicht so gut aufgestellt wie Torg, aber trotz all dem einfach ein breites Publikum ein bisschen bedient und Rifts eigentlich noch immer noch gibt. Also insofern Torg dann erst eine Reinkarnation erleben muss sozusagen. Trotz all dem muss man aber sagen, hat Western Games Torg 5 Jahre unterstützt, mit viel Material rausgebracht. Also eigentlich zu jedem der größeren Reiche gibt es, oder eigentlich zu jedem und auch einigen obskuren, hat es Kosmos-Bücher gegeben. Einiges an Abenteuern, andere Quellenbücher und es hat auch einen offiziellen Abschluss der Kampagne gegeben mit einem Abenteuer, das Wars End heißt. Also 5 Jahre lang ist das System doch wirklich gut unterstützt. Ich meine, ein kleinerer Verlag hätte sich wahrscheinlich das nicht leisten können. Da war der Torg wahrscheinlich schon früher gestorben oder nicht so gut aufgestellter Verlag. Man muss sagen, das ist eigentlich trotzdem, man hat genug Rohmaterial von den ganzen, in diese Infiniverse Newsletters, von den Abenteuern, von den Quellenbindern, dass man wirklich auch jahrelang spielen kann mit dem Material.
Das heißt, das war nicht alles auf einmal rausgekommen, sondern wirklich so peu à peu.
Genau, natürlich.
Auf 5 Jahre verteilt
natürlich. Ja, genau, auf so 5.
Geht ja nicht. Und wie viel waren das dann im Endeffekt? Du hast gesagt, es gibt jetzt die 7 Reiche.
Die angegriffen haben wir mal, die 6 Grundreiche. Dann die 7. Tarkhold, die ist dann später dazugekommen. Dann hat es noch ein, ist das jetzt Spoiler, wenn wir das sagen, dass das Land, aber nein, im Neichen gibt es eh, also insofern ist es wurscht. Durch Angriff auf die Erde nämlich sind nämlich auch neue fantastische Dinge zurückgekommen auf die Erde, die es eigentlich so gegeben hat oder die nur theoretisch oder die auch im Mystischen waren. Eine, die auch künstlich geschaffen worden ist, war das Land Below, das war so diese, sowas wie Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dann hat es nur die Space Gods gegeben, dann hat es nur von den Rabagons, das sind so die Handlanger der High Lords, so eine sterbende Welt, wo so aufrechtgehende, so fliegende Dinosaurier im Prinzip sind, die intelligente Rasse sind und die aufgrund, weil sie Possibility-Energie sehr gut aufspüren können, dafür jagen sind, um Dummritter zu jagen. Und wie gesagt, das waren eigentlich nicht einmal direkt Sachen, die notwendig gewesen wären, aber die trotzdem dazugekommen sind.
Das heißt, genauso wie jetzt, also jetzt im Sinne von der Eternity, also sprich der Märchenauflage, hast du im Prinzip mit der Grundbox schon spielen können. Hast du im Prinzip eigentlich schon was gehabt als Basis, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also der erste Start von der offiziellen Kampagne war drin, als Abenteuer. Du hast ein paar Abenteuerideen gehabt. Die Bereiche waren ausgiebig beschrieben. Also du hast mit der Grundbox schon einiges machen können und Material gehabt. Dann ist ja schon die ersten Sachen rausgekommen. Ich glaube, damit können wir wirklich
Kapitel abschließen.
Kapitel mal von Western Games Torg abschließen.
Ja. Dann hat sie ja lange nichts da und dann auf einmal hat Ulysses geschrien, wir haben Torg.
Aber weil das auch nicht ganz stimmt, weil diese Reinkarnation dazwischen hat immer Torg 1.5 ausgebracht, das war so ein Regelwerk. Also so eine Lebenszuckung hat es einmal von Torg gegeben, aber derjenige, der das damals gehabt hat, die Lizenz, hat dann doch nicht geschafft, dass er das Torg vollig wieder neu effekt und schlussendlich ist es dann eben, wie besprochen, bei Ulysses gelandet. Eines der Dinge, die wir noch nicht ganz erwähnt haben, ist, dass aufgrund dessen, dass Torg, es ist ja auch ein Multiversum-Rollenspiel, das heißt, dass mehrere Kosmen da zusammen agieren. Aber es ist auch in einem der Bücher beschrieben, dass die Heldengruppe dort etwas gemacht hat, was die Erde in mehrere Multiversen, tausende Millionen, aufgesplittet hat. Einfach um ein Multiversum oder eine Möglichkeit zu schaffen, dass es eine Erde gibt, die auf jeden Fall den Krieg schafft und die Invasion zurückschlägt. War natürlich die Intention dahinter, dass wenn die Spieler rückmelden, wie die Abenteuer ist, dass jede Spielergruppe quasi in einem eigenen kleinen Multiversum war und auch dann die Spielergruppen untereinander über bestimmte so Nachrichten miteinander reden konnten dergleichen und Informationen austauschen von den einzelnen Multiversen, wo halt einfach dieser Invasionsverlauf doch vielleicht ein bisschen anders ist, je nach Spielergruppe und je nachdem, wie sie die Wahl gestört. Das ist etwas, was dieses Torg Eternity ist jetzt von Ulysses her, von der, nicht jetzt irgendwie ein Remake oder dergleichen alles drum und dran, sondern einfach eines dieser Fragmente quasi, wo diese Invasion einfach später stattgefunden hat und ein Teil dieses Multiversums, wo die Invasion einfach ein bisschen später und anders abläuft. Ja, die Designänderungen, die sie natürlich machen müssten, um das Ganze anzupassen an die neuen Gegebenheiten, an 30 Jahre, die halt praktisch dann doch nicht irgendwie spurlos an der Rollenspielwelt vorbeigegangen sind. Und ja, die zwei markanteren auf den ersten Blick Änderungen war, dass Nippontec nicht mehr Nippontec heißt, sondern Pan Pacifica, weil das eben, wie wir schon gesagt haben, eingangs diese Bedrohung durch die japanischen Übernahmen der US-Wirtschaft heutzutage einfach nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Generell diese ganze Einstellung zu dem ist irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß, deswegen ist es überhaupt anders genannt worden und ein bisschen anders ausgerichtet worden. Dann, dass Tarkhold die Invasion gelungen, naja, sagen wir so, halbwegs gelungen ist, weil da hat es ja trotzdem ein kleines Malöhrchen gegeben. Aber Tarkhold ist trotzdem jetzt vertreten auf der Erde mit einem Reich. Genau, ist jetzt von Anfang an fix praktisch als einer der Invasionsmächte von Anfang an dabei. Und auch ein bisschen natürlich anders gegangen. Also der Highlord, der vorher ersetzt worden ist in Tarkhold wegen diesem Fehlschlag, ist natürlich jetzt immer noch Highlord zum Beispiel. Also so diese Änderungen. Und das eingangs erwähnte von den Living Land, dieser Nebel zum Beispiel, der ist weg. Und das Living Land ist generell ein bisschen interessanter gemacht worden. Und auch, wobei das Land Below und das Living Land ein bisschen verschmolzen worden sind. So wirklich. Es sind einige Aspekte hin und her verschoben worden, um alles ein bisschen mehr auszubalancieren, um alles ein bisschen mehr interessanter und zugänglicher vielleicht auch zu machen.
Wir haben vorher über einen Punkt nicht gesprochen, den wir im Vorfeld ein bisschen
diskutiert haben. Ui, wir haben es vergessen, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Und zwar, im Endeffekt ist es so, man vergessen nicht wirklich, wir haben es nur ausgeblendet, weil es nicht relevant war für die erste Version von Torg. Jetzt ist es ja so, dass es ja auch wieder das Konzil gibt, das ja mehr oder weniger...
Das Delphi-Konzil, ja.
Ja, genau, das Delphi-Konzil, genau. Oder Delphi-Rat ist das.
Genau, das Delphi-Konzil ist im Western Games Torg eine Organisation gewesen, die angegriffene USA gemanagt und geführt hat, wenn man so will. Das war ein sehr zwielichtiger Haufen, die mit sehr zwielichtigen Methoden Menschen umgesiedelt haben, zwangsverpflichtet haben und waren eher nicht so die guten Jungs, sage ich jetzt mal, und Mädels. Sie haben grundsätzlich versucht, die Invasion zurückzuschlagen und aufzuhalten, aber die Methodiken waren sehr, jetzt in der neuen Reiteration ist das Delphi-Konzil viel eindeutiger, die guten Unterverzeichen. Und die Spieler haben auch das Delphi-Konzil als Dachorganisation, das ihnen Aufträge erteilt und wo es auch so auch Stufen gibt, je nachdem, wie schwierig oder wie erfahren die sind, werden auch die Abenteuer, glaube ich, nach dem eingestuft, wie welche Erfahrungsgrad man hat. Weil bei den alten Abenteuern war es ein bisschen schwierig zu sagen, okay, gut, wie schwierig ist das Abenteuer? Auf den ersten Blick gibt es ja auch keine Level geben. Ja, das ist halt da ein bisschen mehr von dem, ein bisschen strukturierter. Erstens einmal, wer die Aufträge erteilt und die Abenteuer gestaltet sind.
Das heißt, das sind Missionsgeber und auf der anderen Seite hast du dann wahrscheinlich eine begleitende Kampagne oder zumindest eine grobe Idee von einer begleitenden Kampagne. Du hast ja diese Living-Kampagne, also der lebende Fortschritt von Torg, den gibt es ja aktuell ja nicht mehr.
Nein, ja, aber auch dann in dem Sinne so auf die Art nicht wirklich notwendig.
Aber du hast schon ein paar so Eckpunkte vorgegeben. Wenn mich richtig erinnert, was ich so gesehen habe, ist ja so, dass man ja eigentlich mit Tag 90 nach der beginnenden Invasion halt in Eternity startet, mehr oder weniger. Auf das bauen ja dann alle Sachen dann auf.
Es hat ja beim alten Torg auch schon so eine, beziehungsweise die erste Theologie, die im Grundregelwerk schon anfängt mit so einem kleinen Vorabenteuer und das dann überführt in die erste Trilogie, die ein wichtiges Ereignis auslöst, das relevant ist. Ja, in Torg ist es schon wichtig, dass man diese Day-One, glaube ich, Adventures gibt, die ein bisschen da das einführen, genau. Und es gibt auch ein Remake von dieser ersten Trilogie, die eben dieses Ereignis auslöst, aber wirklich anders ist. Also das ist zwar, die Eckpunkte sind noch die gleichen, aber die Handlung ist komplett andere und das Spiel auch anders. Also das ist wirklich...
Ich habe nur gelesen, dass bei dieser D0-Geschichte jetzt bei Eternity das so aufgebaut ist, dass du an und für sich das am besten durchmachst. Du musst auf der einen Seite die Regeln kennenlernst und die vertraut machen kannst als Spieler bzw. Spielleiter. Und auf der anderen Seite hast du wirklich für jedes Reich ein Abenteuer.
Je nachdem, wo du anfangen möchtest, beziehungsweise ob du herumspringst. Und weil das halt auch bei Torg immer die Frage, will man eher mehr viele Reiche erleben, will man sich auf eins konzentrieren. Und das muss halt die Gruppe für sich entscheiden, je nachdem, wie es einem gefällt. Die Option war immer da und im Alten, und ich hoffe zumindest, dass er auch bei dem Neuen. Wie gesagt, vom Neuen kenne ich natürlich, was heraus ist. Ich kenne die Regeln grundsätzlich, und aber mehr auch nicht. Also ich habe jetzt die ganzen Realm-Bücher jetzt natürlich im Detail durchgelesen.
Wenn wir sagen, wenn wir gerade im Unterschied sind zum Alten, gibt es vom Ablauf her für die Dramakarten oder von der Art und Weise, wie das gehandhabt wird, nur irgendwelche größeren Unterschiede? Oder sind das eher so Feinheiten, dass du sagst, okay, es sind halt mehr Karten, es sind mehr Variationen von den Dingen? Oder hat sich da grundlegend ein bisschen was geändert?
Ja, schon. Und zwar das Dramadeck ist jetzt gesplittert worden in ein Spielerdeck und in ein Spielerdeck. Der Sinn dahinter ist der, dass mehr auf das fokussiert werden kann und dazugeben kann, wo man was braucht. Weil es gibt nämlich auch so einzelne Karten, die, wenn man in einem bestimmten Reichbereich ist, kann man die auch die Karten nehmen und dazu, was ich eigentlich eine ziemlich coole Idee finde, dass das, wie man ist, auch die Karten beeinflusst und die Möglichkeiten, die Karten geben. Ja, das ist einmal eines der Dinge, die eben die Schadensermittlung, die ist natürlich geändert worden, aufgrund eben dieses schnelltoten Ninjas. Dann dieser Attribut auch weggefallen, ich glaube Perception ist das, wenn ich mich ganz täusche. Das ist ersatzlos gestrichen worden. Deswegen sind die Fähigkeiten ein bisschen anders aufgebaut, auch was die Magie anbelangt. Dann war das ein bisschen bei den Charakteren, beim ursprünglichen Torg ein bisschen Wildwesten. Das heißt, was war der Charakter, was ein Magier, war das ein Ding, alles drum und dran. Und jetzt ist das mehr über sogenannte Perks, zumindest im Englischen, ich weiß nicht, wie du im Deutschen hast, ein bisschen mehr strukturiert. Das heißt, du hast zum Beispiel, musst du einen Perk nehmen für das, dass du das nehmen kannst, und die geben dir immer wieder bestimmte Vorteile, was das Kartenspielen, was bei der Charakterentwicklung, was für den Einsatz von Fähigkeiten betrifft. Es ist ein bisschen mehr, du weißt gleich von dem, was, wo dein Charakter hingehört, und da kannst du ein bisschen besser durchschauen gleich von Anfang an. Weil, wie gesagt, das war halt im Alten ein bisschen die Fähigkeiten, was hat der wirklich kennen, ist dann ein bisschen immer so durch die Skills bestimmt gewesen, aber dann doch immer nicht so. Zählt der jetzt als Magier, zählt der das, welche Regeln betreffen, wie ist das und das zu verstehen? Es war oft ein bisschen nebulös beschrieben. Ich meine, schlussendlich ist es nicht klar, aber es ist vielleicht, wenn man anfängt und das System eh schon so kompliziert, also nicht das
man
System,
nicht
aber
zu,
der Hintergrund will eh schon ein bisschen so schwer, man will wieder langsam reinkommen. Ja, das ist einfach das, was einmal auch vom Aufbau her der Charaktere natürlich schon einen großen Unterschied ist. Also was noch ist, dass beim Neuen diese extremen mächtigen Charaktere, die es im Alten möglich waren, nicht mehr gibt, weil du Beschränkungen hast auf wie hoch bestimmte Fähigkeiten oder sein können, und jetzt durch die Rasse, glaube ich, teilweise, und durch welche Reich du herkommst oder welcher Kosmos. Also, dass das, die Zahlen sind ein bisschen mehr in die so normalisierte Mitte gerutscht, sozusagen. Und wie ich schon mal gesagt habe, dass viele dieser Reiche ein bisschen neu ausgerichtet worden sind, anders, sehr markant, das ist auch, dass bei Orosch statt Indonesien ist nach Indien versetzt worden. Passt da ein bisschen mehr zu viktorianischen Horror.
Ja, man, wenn man sich die Karten anschaut, also weil du das gerade sagst, das mit Indonesien. Ich finde ja zum Beispiel spannend, dass Europa an und für sich Was hast du da? Hast du auf der anderen Seite das Cyberpontifikat?
Ja, Cyberpipercy hast du, dann hast du Esel und dann hast du eigentlich vom Süden raufkommen, das Nilimperium. Und dann oben auch noch Tarkold.
Frankreich mit dem Cyberpontifikat. Mhm. Also, finde ich etwas interessant, die Wahl.
Naja, der Gegenpart Avignon, das ist, glaube ich.
Ja. Ja, gut, sicherlich.
Klar,
ja.
Sehr klar. Ist zum Beispiel auch ein wichtiger Unterschied zum alten Setting ist, dass Westend Games Talk ist die Welt, wo die Cyberpresse herkommt, der Kosmos, wirklich im Mittelalter. Es ist zwar von der Zeit her circa der 20. Jahrhundert, aber immer noch im Mittelalter einfach durch den Kirchen Einfluss stecken geblieben, weil die Kirche so auf der Welt so starken Einfluss hat. Und die ganze technologische Entwicklung und Wissenschaft effektive unterdrückt. Also die Cyberpresse ist eigentlich nur auf der Erde. Es ist durch so ein in den ersten oder zweiten Roman wird das erklärt, dass das die Stummelter gemacht hat, um diesen Kylo zu schwächen, weil er das dann erklären muss, so quasi da haben, wieso auf einmal da so für diese konservativen Führer, die noch im Kosmos sind, wieso da auf einmal, hallo, was ist da los? Und um hier eine Konfliktsituation zu schaffen, ist das sozusagen so nach oben gepusht worden. Im neuen, im Talk Eternity, ist der Technologielevel von vornherein so gewesen. Also wie die angegriffen haben, schon war das ein vornherein schon diese Hochtechnologie. Also solche Details und solche Feinheiten haben es dann eingeführt. Weil es stimmt schon, es war sehr interessant, das im Alten, aber es ist trotzdem ein bisschen, es wirkt ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen so runder, wenn man das so will, dass das gleich von Anfang an irgendwie so rüberkommt und man nicht extra das auch noch einbringen muss in eine eh schon komplizierte Situation.
Sonst sehe ich auch noch irgendwas geändert, was du sagst, okay, das wäre erwähnenswert.
Also es ist alles geschaut worden, dass alles irgendwie interessant bleibt.
Weil du ganz am Anfang gesagt hast, dass im Endeffekt ist es so, dass die Stelen positioniert werden. Hast du es auch, dass du dann im Zuge deiner Abenteuer dann auch aktiv diese Stelen bzw. diese Brücken halt dann sabotierst?
Ist natürlich der langfristige Sinn dahinter, dass man die zurückdrängt, die Highlights, indem man einer die Stelen zerstört und die so halt von der Erde runter bekommt. Es gibt nur eine hintergrundgeschichtliche und eine mechanische Problematik dahinter. Man kann nicht einfach das zerstören, sonst bringt man die ganzen Leute, die vorher umtransportiert waren, um. Das heißt, man kann das zwar machen, aber man hat ziemlich schnell entvölkerte Bereiche. Kurzum erklärt ist es so, dass wenn die Highlords angreifen, die Bevölkerung, die dort lebt, ihre Possibility-Energie, die inhärent trotzdem jeder ein bisschen hat, also diese ganzen Möglichkeiten, die man hat, beraubt. Und wenn jetzt man diese Leute nicht vorher auflädt wieder mit neuen Inspirationen, dann wird beim neuerlichen Transformieren nicht die Possibility-Energie hergenommen, sondern die in einem Körper innewohnt, sondern die Lebenskraft. Und das ist meistens dann ein bisschen nicht so gut. Deswegen müssen die Helden vorher eben die Leute inspirieren, Geschichten, Heldentaten vollbringen in diesem Bereich, wo sie die Stile entfernen möchten, um dies möglich zu machen, dass man das entfernt, ohne dass die ganzen Leute dann mehr oder weniger sterben. Und wenn die Geschichte und diese Inspiration und diese Legenden und das alles, was die Helden taten, die Helden vollbracht haben, da sich verbreiten, die Leute wieder inspirieren und sie wieder anfangen, so quasi, so, wenn man ausdrückt, so zu träumen und zu hoffen, dann kann man die Stile entfernen.
Warum ist ganz mal plakativ nur eine Kleinigkeit durchspielen. Die Heldengruppe, also in dem Sinn die Stormnets, rennt irgendwo in einer. Nein, braucht man nicht, weil das hast du eigentlich am Anfang geklärt gehabt.
Ich sehe, nicht nur mir macht das Konzept auch zu erklären, ein bisschen Problem. Zumindest im Rahmen eines Podcasts.
Nein, weil im Endeffekt ist so, du hast das angerissen im Sinne von, ja, das passiert, beziehungsweise das passiert, wenn das übernommen wird. Und die Stormnets können sich dagegen aufwiegen und so weiter. Das ist kein Thema nicht, aber im Endeffekt haben wir eigentlich inhaltlich so gut wie alles abgedeckt, was relevant war, damit man es annähernd erfassen kann. Ohne dass man zu tief reingeht in die Hintergrundgeschichte, die mitunter für die Spieler uninteressant ist noch.
Es ist sehr interessant, aber halt vielleicht nicht gleich am Anfang durchsichtig. Ja. Weil es jetzt kein großes Geheimnis ist, aber trotzdem, es ist jetzt für das grundlegende Verständnis von Torgnet wichtig am Anfang. Ja. Die wirklich wichtigen Elemente sind eben, was macht es aus, dass das so interessant zum Spielen ist. Das sind einfach ein paar Aspekte. Eben, dass man eine wirklich sehr gemischte Heldengruppe haben kann und damit meine ich jetzt nicht nur einen Krieger und einen Magier und einen Dieb, sondern wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wobei es trotzdem ein bisschen, ich glaube, im nächsten Jahr, wenn er wieder normalisiert worden ist. Also du hast im originalen Jahr diese fliegenden Seesterne auch haben können und dergleichen und nämlich Drachenreiter, also das ist.
Also ich weiß nur, weil ich mir eins von diesen Let's Plays angeschaut habe, dass da war die Kombination zwischen einer Cyberhex mit unter einem Soldaten aus der Zukunft. Einen normalen Krieger aus Eisel. Und, oder war der Drachenreiter? Sowas. Und im Endeffekt war es dann so, dass die halt dann in die andere Realität reingegangen sind. Und der Drache wurde dann aufgelöst aufgrund dessen, weil die Realität den Drachen nicht akzeptiert hat.
Das ist zum Beispiel was, wir, glaube ich, noch nicht ganz erklärt haben. Wie ist möglich, dass die Leute praktisch ihre Realität behalten? Die Sturmritter sind nicht so wie normale Lebewesen, sondern sie können auch länger ihre eigene Realität erhalten. Beziehungsweise überhaupt. Solange sie als Lebe großartig gegen irgendwelche Regeln des Gastkosmos und Anführungszeichen verstoßen, können sie eigentlich länger dort bleiben. Gut, Deutsch ist so, wenn ein von Cyberware ausgerüsteter Held in zum Beispiel das Living Land geht, wo die Technologiestufe viel niedriger ist, dann passiert das, dass er eingebaut in den Wurf, wenn er die Cyberware einsetzt, wenn er da zum Beispiel eben diesen Einserwürfel auf den 20-seitigen, verliert er die Verbindung zu seinem Kosmos. Weil auch wenn er in einem anderen Kosmos ist oder in einer anderen Realität, hat er immer eine kleine Verbindung zu seinem eigenen Zuhause, über die er seine eigene Realität aufbauen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, über Possibility-Punkte oder über einen Possibility-Punkt die eigene Realität als kleine Blase um sich herum aufzubauen. Damit man auf jeden Fall die Realität immer mit und es gelingen alle Würfe, die mit diesem Kosmos zusammenhängen. Also alle Ausrüstungsgegenstände funktionieren auf jeden Fall die, ich glaube, 15 Minuten oder was war die Zeit, die das funktioniert hat. Und diese Verbindung, wie gesagt, die kann auch abgetrennt werden, wenn man im Equipment einsetzt, das nicht dafür gedacht ist. Das heißt, wenn zum Beispiel in dieser Ritter seine Cyberware einsetzt, ist natürlich das nicht möglich, dort im Living Land das einzusetzen, weil es das dort nicht gibt. Deswegen kann sein, dass er die Verbindung verliert, weil die Realität des Living Land sagt, das gibt nicht, haben wir nicht, weg damit. Da sagt quasi das Universum von diesem Kosmos, na, wollen wir nicht. Dann hat der Held natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, versucht die Verbindung herzustellen. Da gibt es dann diese Würfe, um mit dem Kosmos wieder Kontakt aufzunehmen, mit dem eigenen. So funktioniert mehr oder weniger diese Sache. Und Leute, die nicht in der Lage sind, Possibility-Energie aktiv einzusetzen, also alle normalen Wesen, wenn sie mal den Kontakt verlieren, sonst haben sie nicht die Möglichkeit, wieder zurückzufinden, weil sie die Fähigkeit nicht haben, das zu machen. Das heißt, die transformieren sich dann irgendwann mal zu dieser Realität, in der sie sind. Und es ist jetzt so, dass zum Beispiel, wenn auch von Orange irgendwas in unsere Erde kommt, ist vielleicht nicht von da, aber es funktioniert nach den Gesetzmäßigkeiten dieses Kosmos und deswegen wird es nicht abgelehnt. Oder auch ein Auto, ein Mobil von Neil Imperium, das in den 30ern ungefähr spielt. Es ist irgendwie Fremdkörper, aber es funktioniert nach den Regeln und Gesetzmäßigkeiten unserer Erde, deswegen, ja, passt. Zu diesem Zwecke werden auch alle Kosmen in vier Axiome aufgeteilt. Es gibt das Technologische, das Soziale, das Magische und das Spirituelle. Und das sind Werte von 0 bis 31 oder 32, Normalfall. Und die geben einfach an, wie weit oder welche Stufe. Es gibt da einfach einen gewissen, genauen Zahlenwert. Diese Fähigkeit braucht diesen Wert, um in diesem und diesem Kosmos zu funktionieren. Und durch die Kombination dieser Zahlenwerte, dieser Axiome, wie sie heißen, ist es dann möglich, dass du das genau bestimmst, was wo funktioniert.
Nur zwischendurch, ich habe einmal diese Quersumme verglichen von den unterschiedlichen Reichen. Und also du kommst du
sowas?
Einfach, weil ich wissen wollte, ob das jetzt balanced ist oder nicht. Also, nein.
Muss auch nicht. Ist auch nicht notwendig, weil die Gewichtung oft eine andere ist, beziehungsweise, da geht es zwar darum, wo die Gewichtung herrscht. Also zum Beispiel, Living hat einen extrem hohen spirituellen Wert, einfach weil dieser Glaube an die Muttergöttin so stark ist und alles durch diese Priester mehr bestimmt ist. Dafür ist halt technologisch nicht so und magisch ist, glaube ich, auch nicht so wirklich sehr. Und das ist aber halt ein klarer Ausdruck oder wie eine Welt funktioniert, weil die Welten haben ja auch Weltgesetze, die zusätzlich zu diesen reinspielen. Das heißt, die modifizieren Würfe oder machen diverse Dinge möglich oder unmöglich. Und die haben sich auch ziemlich geändert, also von der ersten zur zweiten. Ist ein bisschen, sie heißen zwar oft ähnlich, aber die Mechanismen sind schon da geändert worden. Hat aber für jemanden, der jetzt Torge Eternity anfängt, eigentlich keine wirkliche Relevanz, muss man sagen.
Das heißt, das ist dann einfach nur mehr Bonus, Malus, zusätzliches
nein,
System.
Nein, überhaupt nicht. Nein, es war schon komplizierter teilweise. Du hast, manche Reiche haben Mechanismen eröffnet oder erst bestimmte Dinge notwendig gemacht oder es sind einige Dinge, die in dem Kosmos besonders gemacht haben, einfach in Regelform auch oft gegossen worden. Das heißt zum Beispiel im alten Nippon-Tech, da hat es zum Beispiel das Gesetz des Verräters gegeben. Das heißt, in jeder Organisation, die eine bestimmte Größe hat, ist mindestens ein Verräter. Ja, das war Weltgesetz. Ist ja keine mechanische Auswirkung in dem Sinne. Dann hat es aber sehr wohl mechanische Auswirkungen gegeben bei Cyberpiracy zum Beispiel, das Weltgesetz der heretischen Magie gegeben. Es ist sehr viel schwieriger, sie zu wirken, aber es ist dann auch viel effektiver. Ich glaube, beim Neichen bei Target Eternity ist überhaupt so, dass es nur schwieriger zu wirken ist, aber der Effekt wird nicht stärker. Aber beim Alltag war der Effekt nämlich auch gleich stärker. Das heißt, wenn es einmal wirkt, dann ist es gleich.
Wie findest du den Zugang jetzt für einen Spieler, der sagt, okay, Gott ist noch nie gespielt? Wie einfach findest du das, dass man sagt, okay, gut, man erklärt derjenigen Person das, dass man sagt, okay, noch ein Abenteuer null, yeah, dass er sagt, okay, gut, ja, ich kann mit dem umgehen, ich habe eine Idee, um was geht, yeah, unabhängig, ob er den Podcast gehört hat oder nicht.
Naja, das hängt eben davon ab, ob das jetzt generell ein neuer Neuling ist, was Rollspiel anbelangt, oder für Neuling jetzt zu Torg, also das ist schon ein Unterschied. Neuling zu Torg konnte man schon erklären, ja, weil einer, der Rollenspieler kennt, der weiß, okay, es gibt Shadowrun, es gibt praktisch trotzdem diese Mischung aus Magie und Technologie, und auf dem aufbauend kann man da schon ein bisschen was extrapolieren und sagen, okay, ja, das ist deswegen und das funktioniert so und allem drum und dran. Bei einem kompletten Neuling, ja, dann würde ich einfach nur empfehlen, je kleiner, umso besser anzufangen. Das heißt, vielleicht wirklich in einer etwas vertrauten Umgebung, vielleicht auch Esel, weil das ist wirklich der Klassiker, dort ein bisschen anzufangen und dann es zu expandieren, oder in der Cyberpiracy mit Cyberware und Technologie kann man vielleicht auch noch ein bisschen was anfangen. Das ist natürlich auch jetzt da, wo es auch immer Cyberpunk 2077 glaube ich aus, also mit Cyberpunk was generell anfangen und da irgendwie in die Richtung und dann langsam aufzubauen und erweitern und nicht gleich am Anfang alle Reiche mit zu machen vielleicht, sondern ein bisschen das im Schongang anzugehen und dann aber halt immer wieder Aspekte einzubauen von anderen Bereichen und dann so vorzugehen, war das vielleicht eine Option. Ich glaube, manche Leute wäre es cool. Andererseits kann man natürlich sagen, das könnte dann schnell langweilig werden, weil, ja, was ist dann das Besondere an Torg? Verliert natürlich an einen der Aspekte, die es gesamt machen, eben diese vielen Reiche.
Man überfordert die Person halt dann nicht.
Genau, das kann natürlich auch genauso sein, dass manche Spieler dann sagen, ja, das war immer ein bisschen zu viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es abgedroschen und blöd klingt, aber das muss der Spieler da ein bisschen ein Gespür haben für seine Leute, was er, welche Erfahrungen, wie ist die persönliche, wie ist die einzuschätzen, wie.
Aus deiner Erfahrung her mit deinen Neulingen, wurscht so als ob, als auch, ist es für Neulinge geeignet, dass du sagst, okay, die vorher noch keinen oder wenig Kontakt gehabt haben?
Wenn man mal die Grundkonzepte von Torg mal verstanden hat, ist auf jeden Fall Neuling geeignet, weil die Mechanismen recht einfach sind. Und auch eigentlich recht cool, vor allem auch, da kann man auch ein bisschen gleich von Anfang an, also die Kreativität des Spielers auch ein bisschen so wecken und sagen, hey, was, wie?
Den Spielleiter hat der markant mehr Aufwand. Ich meine, es gibt ja sehr viele Systeme, wo man sagt, okay, Spielleiter hat man dann exorbitant mehr Aufwand, damit man die Konzepte versteht, damit man sie in die Regeln einlässt und so weiter. Und wo man halt Laufmeter an Regalbänden hat.
Ich würde nicht sagen, mehr als bei anderen Spielen. Ich meine, es ist immer hilfreich, die Regeln, die einen betreffen, natürlich zu kennen. Wie man Magier, also Magieregeln kennt oder wie man Zaubersprüche und dergleichen. Grundsätzlich, naja, es ist in Torg halt so, da muss der Spielleiter, er muss die ganze Geschichte ein bisschen vorantreiben. Also der Spielleiter hat schon wesentlich mehr Wissensbedarf in dieser Hinsicht, weil er das Ganze zusammenfügen muss und die Spieler halt ihren Bereich haben, aber von ihrem Reich und von ihren Dingen sollten sie es dann schon wissen. Also das ist, ich glaube, das sind alle ein bisschen. Jetzt, aber im Wesentlichen nicht viel mehr oder weniger als bei anderen.
Hast du in erster Linie dann, wenn der Spieler eine Person spielt, die eigentlich aus einem anderen Reich kommt?
Genau. Es ist jetzt trotz all dem nicht irgendwie markant mehr als bei anderen Systemen. Es ist halt, der Spieler jetzt muss die Weltgesetze kennen, muss wie baut das ein, wie, vor allem Torg hat ein bisschen so, ist aufgebaut auf Szenen und Akte, die ein bisschen das Pacing vorgeben, was Vorteil und Nachteil hat. Vorteil ist der, dass also die Geschichte ein bisschen besser vorantreiben kann und wenn halt besser portioniert hat und von den Mechanismen. Der Nachteil ist der, dass man trotzdem nicht so ganz frei ist, die Geschichte irgendwie macht, sondern okay, wie bei einer Fernsehserie oder wie mache ich die Episoden? Wie tue ich die einzelnen Szenen machen? Und das ist schon etwas, was man berücksichtigen muss auf jeden Fall. Dass man das Flair von Torg ein bisschen einfängt und das mit den Mechanismen dann gut zusammenbringt. Wenn man es einmal hat, ist super, weil das dann die Geschwindigkeit und das Ganze ganz gut vorgibt. Weil so richtige, so wie bei anderen Rollenspielen, dass diese ewige Herumirren und Herumeiern, das ist eigentlich in Torg selten, weil Torg immer Aktion erfordert von den Spielern. Es geht quasi immer was sozusagen weiter. Warum, ob es jetzt Zufall war von den Gruppen, in denen ich war oder die ich geleitet habe oder wo ich gespielt habe, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist so, dass wenn das Gesicht einschläft während dem Spiel, war eigentlich selten bei Torg.
Was ist für dich das beste Reich gewesen oder dein Lieblingsreich, wo du sagst, okay, wann du als Spieler das genießen darfst?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, da keine Referenz gehabt. Ich mag Torg an sich und ich mag diese, dass man in einem Abend dreimal da ist, einmal da ist. Und das ist sehr stark, wie der Spielleiter das aufbaut oder wie das war. Also wir haben, wie gesagt, Zahlbörse, Esel in Orange, die erste Abend haben wir so gemacht. Living Land war mal, ja, das ist einfach wirklich, ja, also bei mir persönlich war keine Konferenz zu sehen. Wie gesagt, das Living Land habe ich ein bisschen langweilig empfunden. Das war für mich, okay, Dinos, aber der blöde Nebel, der überall war, der hat das Ganze ein bisschen irgendwie nicht so gemacht. Und es war, abgesehen davon, den Dinos war nicht viel da, das irgendwie interessant gewesen wäre, um dort zu verweilen. Insofern haben sie das vielleicht in der neuen Edition eher wie eine Geschichte gelöst und gemacht, aber ja.
Wann jetzt wer sagt, okay, ich möchte den Erstkontakt haben mit Torg, dann braucht er im Endeffekt einmal das Grundregelwerk?
Bei Torg Eternity, es gibt keine Box, sondern nur das Buch und das, das Deck.
Aber das brauchst du nur eins für komplette Gruppen und nicht jeder eins.
Genau, Deck. Richtig. Mhm.
Weil ich glaube, das ist auch hin und wieder ein bisschen missverstanden.
Ja, das ist auch genau. Nein, es ist, naja, im Gegenteil, es darf es aber nicht mehr als ein Deck sein, weil das funktioniert dann nicht mehr.
Das heißt, einfach kaufen und durchlesen, Spaß haben.
Wie bei den meisten Rollenspielen. Aber ja, also das, bei Torg ist das, wenn man das einmal angeschaut hat, dann kann man schauen, welche Reiche interessiert dann und dann das entsprechend dann weiter in die Richtung bringen oder die entsprechenden Quellenbücher dann sich aneignen, also sich zu eigen machen.
Dann einfach zuschlagen und viel Spaß haben. Dann sage ich danke. Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss, Baba.